Einen schönen guten Morgen alle zusammen. Das ist schön, ihr habt gerade eine Serie über Begegnung mit Jesus. Und was gibt es Besseres, als Begegnung mit Jesus zu haben? Und die sind besonders, diese Begegnungen, die sind oft auch anders. Also das ist das, was mich immer wieder fasziniert, ist, wie anders es ist, wenn Begegnung mit Jesus stattfindet. Die Petra hat vor 2 Wochen über diese Begegnung mit Thomas gesprochen. Und ich bin ihr so dankbar, dass sie das gemacht hat mit diesem Fokus, weil auch ich glaube, dass dem Thomas oft Unrecht getan wird, dass er immer als der Zweifler bezeichnet wird. Ich vermute, viele von uns hätten relativ ähnlichen Anspruch gehabt. Ihr könnt mir viel erzählen und vielleicht war da ja auch viel Schmerz bei Thomas drin. Warum war ich nicht dabei? Vielleicht kennt ihr das auch, wenn nach einem Gottesdienst oder in einem Gottesdienst jemand sagt, ich bin heute so berührt worden. Und du stehst daneben und denkst, ich hätte das auch gebraucht, warum bin ich nicht berührt worden? Und das ist schlimm. Und so denken wir oft und ich glaube, sagen auch aus, und ich sage das auch manchmal, wenn wir nur eine Begegnung mit Jesus hätten, dann würde sich das und das und das erledigen. Jetzt möchte ich heute aber uns mit reinnehmen in eine Bibelstelle, wo wir ganz überraschend plötzlich erfahren, dass eine Begegnung mit Jesus definitiv lebensverändernd ist, doch. Und ich möchte ein bisschen an dem Doch bleiben. Wir schauen zusammen in Markus 10, Vers 17 bis 31. Es gibt die Geschichte auch in Matthäus und im Lukas. Ich weiß, ihr kennt die alle. Das ist so immer der Nachteil. Ich habe diesen Satz auch schon ein paar Mal hier gesagt, aber bitte euch erneut, versucht mal diese Geschichte zu hören, als hättet ihr sie nicht schon gehört und x Auslegungen dieser Geschichte gehört, sondern als wäre euch das ganz neu. Und als er hinausging auf den Weg, also Jesus, lief einer herbei, kniete vor ihm nieder und fragte ihn, guter Meister, was soll ich tun, damit ich das ewige Leben ererbe? Aber Jesus sprach zu ihm, was nennst du mich gut? Niemand ist gut als der eine Gott. Du kennst die Gebote, du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch Zeugnis reden, du sollst niemanden berauben, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Er aber sprach zu ihm, Meister, das habe ich alles gehalten von meiner Jugend auf. Übrigens, interessanter Beisatz, den reichen Jüngling zu nennen, ist ganz schön wagemutig, weil wenn er sagt, von meiner Jugend auf, ist das eher ein Zeichen dafür, dass der Mann alt war. Kurzer Hinweis an der Stelle. Wenn ein Jugendlicher zu euch sagt, das tue ich von meiner Jugend auf, dann fragt ihr euch, was stimmt mit dir nicht? Tut nichts zur Sache. Ich finde es nur interessant, weil das schon zeigt, wie sehr wir unsere Prägungen im Kopf haben, wie die Geschichte ist. Also ich habe das alles gehalten von meiner Jugend auf. Und Jesus sah ihn an und gewann ihn lieb. Leute, ich habe deswegen die Stelle aus dem Markus genommen. Stellt euch das vor, Jesus guckt ihn an und macht dieses... Ich finde es so schön zu lesen, es macht was mit Jesus. Ich glaube, er sieht auch da das Herz von dem Mann. Ich höre da nicht raus, dass der prahlt, ich habe das alles gehalten von meiner Jugend auf, sondern Jesus scheint da was zu sehen und er gewann ihn lieb, so toll, und spricht zu ihm, eins fehlt dir. Vielleicht gab es jetzt diesen Moment bei dem Mann, wo er dachte, was? Und dann bricht es über ihn herein. Geh hin, verkauf alles, was du hast und gib's den Armen. So wirst du einen Schatz im Himmel haben. Und komm und folge mir nach. Ja, ganz spannend. Ich gehe nicht tiefer drauf ein. Könntet ihr mal, wenn ihr wollt, für euch im Studium drüber nachdenken. Es geht um den Ort der Schätze an der Stelle. Könnten wir jetzt eine komplette Predigt drüber machen. Weil er sagt, geh, verkauf alles, was du hast. Und dann wirst du einen Schatz im Himmel haben. Das heißt, Jesus gibt ihm gleich ein Quid pro Quo. Du kriegst dafür, in return. Du wirst einen Schatz im Himmel haben. Im Moment ist dein Schatz noch woanders. Und komm und folge mir nach. Und dann haben wir diese Passage, die wir kennen, die wahrscheinlich beide traurig machte. Er aber wurde betrübt über das Wort und ging traurig davon, denn er hatte viele Güter. Das ist krass. Das war zu viel. Das war zu viel. Und dieses Komm und folge mir nach, das war nicht im Plan von dem Mann gewesen. Lass uns bitte nochmal dran bleiben, dass Jesus ihn lieb gewonnen hat. Das finde ich so schön. Dieser Mann hatte eine Begegnung mit Jesus. Und doch. Wisst ihr, eine Begegnung mit Jesus ist immer großartig, aber sie motiviert uns zu einer Handlung. Also dieser Mann hätte etwas tun müssen. Es hätte ein Ergo geben müssen. Aus der Begegnung mit mir resultiert und es resultiert nichts. Der Mann sagt, der Preis ist mir zu hoch. Auch da gehe ich jetzt nicht weiter drauf ein, aber ich möchte es kurz vorgelesen haben, einfach nur, weil ich es schön finde und weil mir die Jünger mal wieder gefallen. Er schließt an. Und Jesus sah sich um und sprach zu seinen Jüngern, wie schwer werden die Reichen in das Reich Gottes kommen. Die Jünger aber entsetzten sich über seine Worte. Ich finde das super. Jesus macht die Sache, der geht. Wie schwer werden die Reichen in den Himmel kommen? Die Jünger. Da denke ich, auf welchem Film wart ihr unterwegs? Das ist so süß. Aber wir sind noch nicht durch. Jesus antwortete wiederum und sprach zu ihnen, liebe Kinder, wie schwer ist es, ins Reich Gottes zu kommen? Es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr gehe, als dass ein Reicher in das Reich Gottes komme. Sie aber entsetzten sich aber noch viel mehr. Das ist ja noch schlimmer. Und sprachen untereinander, wer kann dann selig werden? Jesus sah sie an und sprach, bei den Menschen ist es unmöglich, aber nicht bei Gott, denn alle Dinge sind möglich bei Gott. Ich finde es so toll, dass die Jünger diese Momente haben, weil das sagt was auch über uns aus. Und wisst ihr, gerade wir, ich glaube, es geht um Sicherheiten. Also ich glaube, das ist das Trügerische an Geld, dass es uns vermeintlich Sicherheit gibt. Jesus aber will, dass wir die Sicherheit in ihm suchen. Er will, dass unser Schatz nicht auf dem Konto ist, sondern auf dem, im Himmelreich. Ja, dort ist unser Bankkonto. Und ich finde das so faszinierend. Es gibt ja verschiedene Menschen mit ihrer Beziehung zu Geld. So, Geld ist jetzt nie mein hoher Wert gewesen. Es gibt Menschen, die werden am besten bezahlt mit Geld und dann merken sie auch, das hat einen Wert. Und bei mir ist es eher so, dass Geld eben nötig ist, aber nicht primär mein Wert. Und doch stelle ich fest, auch jetzt, das muss ich zugeben und ich schäme mich auch dafür, wo ich komplett als Freischaffender selbstständig arbeite, dass mit diesem, was du lernst als Selbstständiger, du musst immer auch für Zeiten, wo nicht viel Aufträge kommen, einen Puffer haben. Und wisst ihr, was ich feststelle? Der Puffer ist nie groß genug. Ich hätte es von mir nicht gedacht. Ich hätte gedacht, ab einem Betrag X, und der kann bei jedem unterschiedlich sein, das ist mir klar, ist bei mir, oh wow, und ich bin Gott nur dankbar für Betrag X. Und ich merke, wie meine Gedanken anfangen und denken, ja, Betrag X ist schon gut, aber da könnte ja. Und ich glaube, ab da fängt es an, gefährlich zu werden, Leute. Weil wir unsere Sicherheit und unseren Schatz im Geld suchen, anstatt unsere Sicherheit bei Jesus zu suchen. Und dann kommen wir in einen Konflikt. Letzten Endes, Leute, merke ich in dieser Geschichte, so interpretiere ich, so spricht sie mich an, dass Jesus zu diesem Mann sagt, du musst alles geben. Du musst dich mir ganz geben. Und ohne Glücksspiel bewerben zu wollen, aber für mich ist das beste Bild davon dieses All-in beim Pokern. Wenn du so sicher bist, dass die Karten, die du hast, so gut sind, dass du gewinnen musst, dann sagst du, ich gehe All-in. Und Mimi und ich haben letzte Woche mit unserer Tochter einen Science-Fiction-Film geguckt, In Time mit Justin Timberlake. Justin Timberlake hat auch mal als Schauspieler gearbeitet, nicht so gut gelaufen, er hat danach nicht mehr viel als Schauspieler gemacht, aber ich finde den Film trotzdem ganz cool. Dieser Film hat nämlich eine Prämisse, die ich sonst im Kino noch nicht gesehen habe, nämlich, dass wir Menschen eine bestimmte Zeit haben ab unserem 25. Lebensjahr, die abläuft. Und wenn diese Zeit abgelaufen ist, dann sterben wir. Und die haben dann so einen Code im Arm, wo der Counter runterläuft. Und die bezahlen alles mit Zeit. Also Zeit ist die Währung in diesem Leben. Busfahrt kostet einen Tag und so weiter und so weiter. Und sehr, sehr interessante Prämisse, kann man sich angucken, ist ein spannender Film. Ich finde, er gibt einem auch zu denken über ein paar Themen, in Time. Aber es gibt in diesem Film eine Szene, wo er sich in einem ganz anderen Interieur auf ein Pokerspiel einlässt. Und statt die Coins zu setzen, setzen die ihre Zeit. Und dann setzt er in seinem Leben, und die machen das, indem sie sich die Hände berühren und rumdrehen, und dann läuft ihr Counter runter und so setzen sie die Zeit. Und dann setzt er die Zeit bis auf ein paar Sekunden. Und er geht all in. Und ich dachte, was für ein starkes Bild für all in ist es. Er riskiert sein Leben. Wenn er jetzt nicht gewinnt, ist er wenige Sekunden tot. Und Leute, ich glaube, das ist das, was Jesus meint, wenn er sagt, komm und folge mir nach. Es ist, riskier dein ganzes Leben und ergib dich mir. Das ist dieses Surrender. Das ist dieses, ich entwaffne mich, ich hisse die weiße Flagge, ich höre auf, mich selbst zu versorgen, nach selber mir zu schauen, und ich vertraue dir, du wirst es gut machen. Je länger ich mit Jesus unterwegs bin, desto mehr finde ich im Sündenfall, der im 1. Mose beschrieben wird über den Garten Eden, den Grund für den Sündenfall, der Wunsch nach selber des Menschen. Der Wunsch nach Autonomie. Der Wunsch nach, ich bin selber groß. Gott sagt, ihr habt alles, nur ich gebe euch einen Reitschlag, dieses eine Ding, lasst diesen Baum. Und Evas Reaktion ist eigentlich ein bisschen subtiler. Ich werde doch wohl noch selber entscheiden können, was ich mache. Und den will ich. Und Adam ist ziemlich schnell, ich auch. Und das bringt diesen Bruch zwischen Gott und dem Mensch, dass er sagt, ihr habt die Entscheidungsfreiheit für euer Leben, aber ihr vertraut mir nicht ganz. Ihr ergebt euch mir nicht ganz. Und das ist das Problem dieses Mannes. Dieser Mann hat seine eigene Agenda. Dieser Mann hat seine Erfolgsziele. Dieser Mann hat seinen Ruhm und seine Belohnung und seinen Wert, und er hat ihn im Geld gefunden. Leute, das ist der Hammer, wie wir heute mit unseren Erfolgen um uns werfen. Das ist in der Geschäftswelt manchmal kaum auszuhalten. Und du findest es in digitaler Form auf LinkedIn, wo jeder postet und veröffentlicht, schau her, was ich schon wieder Tolles gemacht habe. Ich bin schon ein Prachtbursche. Und du bist gut beraten, mit mir zusammenzuarbeiten. Ein bisschen muss ich in diesem Spiel mitmachen, um im Gespräch zu sein. Und ich merke, wie ich jedes Mal, wenn ich was poste, denke, das ist zu viel. Das ist so... Aber dieses, mein Erfolg, mein Boot, mein Haus, versteht ihr? Das ist das, was ich erreicht habe. Und dieser Mann, der hatte dieses Problem mit diesen Werten. Und jetzt sagt Jesus ihm, du brauchst einen Tausch. Du musst das wegtun, das hindert dich jetzt. Und du musst dich mir ganz ergeben. Jesus spricht immer wieder, und zwar erstaunlich oft, wenn er das mal versucht zu suchen, ist es ein Hammer, wie oft Jesus in seinen Sätzen anfängt, von dem, wo der wirkliche Wert liegt, nämlich der Schatz im Himmel, zu sprechen, nämlich von seinem Königreich. Und so sagt Jesus unter anderem, und es folgt ganz schnell aufeinander, Matthäus 13, Vers 44 bis 46, haben wir in diesen drei Versen eine Ballung. Und da sagt Jesus, das Reich der Himmel, das Königreich Gottes, die Königsherrschaft, gleicht einem im Acker verborgenen Schatz, den ein Mensch fand und verbarg, und voll Freude darüber geht er hin und verkauft alles, was er hat, und kauft jenen Acker. Was für eine miese Type. Da ist jemand unterwegs, findet einen Acker und findet auf dem Acker einen Schatz und sagt sich, dem Typ, dem der Acker gehört, sage ich nichts davon, sondern den übervorteile ich, kaufe den Acker Und sogar wenn der Acker mich alles kostet, gewinne ich ja am Schluss, weil dann gehört der Schatz legal mir. Und Jesus sagt, so sollt ihr es machen. Er sagt, bezahlt den ganzen Preis, gebt alles, was ihr habt, ab, damit ihr die vollen Reichtum habt. Das ist all in. Und direkt in den Anschluss sagt Jesus in zwei weiteren Versen, wiederum gleicht das Reich Gottes, die Königsherrschaft der Himmel, einem Kaufmann, der eine schöne Perle suchte. Als er aber eine sehr kostbare Perle gefunden hatte, ging er hin und verkaufte alles, was er hatte, und kaufte sie. Als ich das so gelesen habe und in dem Zusammenhang auch mit diesem reichen Mann, der betrübt davonging, dachte ich, kann es so einfach und so klar sein? Oder baue ich mir da jetzt gerade ein theologisches Konstrukt zusammen? Und ich dachte mir, wer ist die neutralste Person, die ich fragen kann? ChatGPT. Und dann habe ich einfach mal ChatGPT gefragt, Achtung, O-Ton, mein Prompt war, was bedeuten Jesu Gleichnisse vom Schatz und von der Perle aus dem Matthäusevangelium? Das habe ich so eingegeben. Und jetzt zieht euch mal diese Antwort rein. Die Gleichnisse vom Schatz im Acker und von der kostbaren Perle im Matthäusevangelium erzählen von der Wertigkeit des Reiches Gottes. Im Gleichnis vom Schatz geht es darum, dass das Reich Gottes von unschätzbarem Wert ist und alles andere an Wert übertrifft. Im Gleichnis von der Perle wird die Hingabe an das Reich Gottes betont, da der Mann alles verkauft, um die kostbare Perle zu erwerben, die das Reich Gottes symbolisiert. Beide Gleichnisse ermutigen dazu, das Reich Gottes als höchste Priorität im Leben zu betrachten und alles andere diesem unterzuordnen. Kein Witz, das ist Auto-ChatGPT. Man kann es nicht besser machen. So war, Leute, Jesus meint das wirklich so. Jesus meint das wirklich so. Und das ist heftig. Ich habe ein Zitat von Francis Chan, der sagt, und auch das stimmt, in unserem Land gibt es Millionen von Menschen, die sich selbst Christen nennen, weil sie glauben, dass es im christlichen Leben darum geht, das Vorbild von Jesus zu bewundern. Sie begreifen nicht, dass es ein Aufruf ist, ihm zu folgen. Leute, wir sind nicht Jesu Bewunderer. Wir sind dazu berufen, seine Nachfolger zu sein. Natürlich bemühe ich an der Stelle Matthäus 6, 33, wo das nochmal durch Jesus auf den Punkt gebracht wird mit dem Bekannten, trachtet aber zuerst nach dem Reich der Königsherrschaft Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Also wo Jesus sagt, versucht nicht eure Sicherheit, eure Schätze, eure Versorgung zu kriegen in dem Weltlichen, sondern setzt ganz auf mich und ich gucke für euch nach dem anderen. Und das, Leute, erfordert Hingabe. Das erfordert loszulassen. Das erfordert alles. Und Leute, wir können es nicht harmonisieren. Es steht im Wort, du kannst nicht Sklave des Geldes und Gottes Nachfolger sein. Beides geht nicht. Jede Form von Wohlstandsevangelium und von Komm zu Gott und es wird dir gut gehen, auch auf dem Konto, ist eine perfide Lüge, die nichts mit dem Wort Gottes zu tun hat. Fakt ist, dass Jesus selbst beschrieben wird als der Sohn Gottes, hat nicht mal einen Platz, wo er sein Haupt niederlege. Es geht darum, seinen Wert woanders zu suchen, als wir ihn suchen. Ich weiß nicht, was für jeden von uns unsere Hänger sind, wo unser Wert hängt, versteht ihr? Aber was mich traurig macht, ist, auch über mein eigenes Leben, wo hat Jesus diese Momente des, wenn er mich anschaut, und ich treffe nicht die Entscheidung, aus der Begegnung mit ihm heraus das zu tun, was nötig ist. Und das gebe ich uns heute mit. Leute, lasst uns ihn nicht bewundern, sondern lasst uns hingegeben sein. Lasst uns auch loslassen. So Eltern unter euch und Großeltern, Und egal wie lang das her ist, kennen diese Momente, wo du mit einem Kind an der Mauer entlang gehst und das Kind läuft oben, kennt ihr das? Und irgendwann ist so eine Mauer ja zu Ende. Und dann kommt dieser Moment, wo das Kind runterspringen muss. Wenn die Mauer höher ist, dann stellst du dich eigentlich als Eltern hin und sagst, spring. Und jetzt hast du ganz unterschiedliche Kinder. Es gibt die, die rufen schon Geronimo und springen, bevor du die Arme ausgebreitet hast. Und es gibt die Kinder, die sind ängstlich und die machen als allererstes und gehen selber runter, damit sie die Distanz verkleinern. Und dann kippen sie mehr nach vorne, als dass sie springen, weil sie gucken wollen, dass es so ungefährlich wie möglich ist. Fakt ist, in irgendeinem Moment musst du loslassen. Und es ist schön, wenn wir springen können. Aber um uns ganz hinzugeben, müssen wir auch vertrauen. Du tust nicht bei einem Wildfremden. Ein Kind steht nicht auf einer Mauer, irgendjemand kommt vorbei und sagt, spring, ich fange dich auf. Das Kind wird sagen, und wer bist du nochmal? Das machst du bei deinen Eltern, bei jemandem, dem du vertraust. Die Frage ist, haben wir das Vertrauen, haben wir die Grundlage in unserem Leben, um ihm zu vertrauen? Und das ist letztendlich die Frage nach Beziehung. Ich vertraue nur, zu wem ich eine Beziehung habe. Wir Menschen haben den Satz, Vertrauen muss man sich verdienen. Ich weiß nicht, ob Gott sich bei uns was verdienen muss. Als Satz hört sich das nicht gut an. Aber hast du Grundlage in deinem Leben, dass du Gott so vertrauen kannst? Und das hat auch was mit Fokus zu tun, aber auch mit Beziehung. Dieser Mann hatte alles richtig gemacht, versteht ihr? Er hat von der Form her alles richtig gemacht. Er hat sich an alle Gebote gehalten. Und ich glaube ihm aufrichtig, sein Herz wollte auch. Aber an dem Punkt hat sein Herz zugemacht, weil er gesagt hat, das kann ich nicht. Leute, bitte, lasst nicht euer Herz zumachen, wo ihr sagt, das kann ich nicht. Ich habe so oft festgestellt, wie Menschen im Glauben nicht mehr weiter wachsen oder in Religion und Religiosität fallen, weil Gott ihnen an einem Punkt gesagt hat, ich möchte von dir, dass du. Und sie entweder mit Ausdruck oder klammheimlich für sich entschieden haben, das kann ich nicht. Und dann geht es nicht weiter. Ich ermutige dich, nimm diese Liebe, die Jesus zu dir hat und geh all in. Denn es geht nicht um Bewunderung, es geht um Hingabe, es geht um Surrender, es geht um den ganzen Preis zahlen, es geht darum, den Schatz zu heben und dafür muss er erstmal dir gehören, damit du ihn auch legal behalten kannst. Tobias, ihr dürft gern schon kommen. Ich möchte nochmal zusammenfassen, es ist eine Frage von all in und die Frage danach, bin ich bereit, mich ganz zu ergeben? Es geht nicht um Bewunderung, sondern um Nachfolge. Es geht um diesen Exchange. Wo ist dein Schatz? Jesus sagt, gib alles weg und du wirst den Schatz im Himmel haben. Es geht nicht darum, dass er ohne etwas nachher dasteht. Der Mensch wäre nicht mittellos gewesen, sondern es hätte einen Austausch gegeben. Es geht darum, wo blockiert meine eigene Agenda? Wo habe ich meinen Plan? Mein Kopf. Wo habe ich den Sündenfallmoment in meinem Leben? Ich bin selber groß. Es geht um Hingabe und damit letztendlich um Vertrauen. Und das passiert nur in Beziehungen. Also wir sehen, eine Begegnung mit Jesus ist immer großartig. Aber es bleibt für uns die Entscheidung, was wir mit dem tun, was wir erkannt haben. Oder was wir gehört haben. Sind wir gehorsam? Das ist so schön im Schwäbischen. Sagt man ja zum Beispiel zu seinem Kind nicht, bist du gehorsam, sondern folgst du. Und letztendlich ist das die Frage, folgst du? Beim Folgen geht es darum, dass einer angibt, wonach es geht. Und die anderen laufen hinterher. Und es ist nicht so, dass ich sage, Jesus, ich gehe dorthin, folge du mir. Das passt gut auch zu der Predigt, die ich das letzte Mal hier gemacht habe, über dieses Synchronisieren mit dem Himmel. Wo kommt der Datenfluss her und wo fließt er rein? Und heute sage ich, wo kommt die Richtung her und wer läuft hinterher? Und ich ermutige dich dazu, vertraue und gib dich ganz hin. Trau dich zu einem All-In.